Vielen Dank. Luke hatte einen Vorteil, der wusste schon, dass ich predige. Darfst behalten. Okay, viele von euch kennen vielleicht schon die Geschichte aus dem Neuen Testament vom verlorenen Sohn, wo der jüngere Sohn zu seinem Papa geht und sein Erbe frühzeitig fordert, sagt, ich will das Geld. Und der Papa gibt es ihm und er geht in die Welt raus und verprasst einfach alles, bis er nichts mehr hat. Und er endet als Schweinehirte in der Hungersnot und erinnert sich dran, hey, bei meinem Papa, da hatten es sogar die Diener besser, als ich es jetzt habe. Und er entscheidet sich, nach Hause zu gehen und seinen Papa zu fragen, ob er als Diener bei ihm arbeiten darf. Und er geht los und erlebt, wie sein Papa schon sehnsüchtig auf ihn wartet, ihn in die Arme schließt und ein Freudenfest feiert, weil sein Sohn zurückgekommen ist. Und wir lieben diese Geschichte, weil sie uns Gott als diesen liebenden Vater vor Augen malt. Dieser Vater, der sich so sehr über die Wiederherstellung der Beziehung zu seinem Sohn freut, der sich ja, so über diese Beziehung freut. Und dann schauen wir vielleicht ins Alte Testament, an den Anfang der Bibel und werden unsicher und denken uns, hey, ist das der gleiche Gott? Ist es auch dieser liebende Vater? Hat er da schon die gleichen Wesenszüge wie im Neuen Testament, wo er uns ganz oft als dieser liebende Vater vorgestellt wird? Ist er der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, wie es die Bibel sagt? Wir machen uns heute auf die spannende Reise durch das Hosea-Buch. Das ist ein kleineres Prophetenbuch aus dem Alten Testament. Und wir machen uns auf die Suche, ob wir vielleicht hier schon ähnliche Wesenszüge Gottes entdecken können. Und ich lade euch ein, echt dabei zu sein, mit zu suchen, mit zu entdecken, mit zu erkennen und mit zu staunen über diesen großen Gott, der mich in der Vorbereitung schon ganz persönlich überrascht hat. Und ich bete am Anfang noch. Vater, ich danke dir, dass du heute jeden Einzelnen siehst, der da hockt. Und ich bete echt, dass du Herzen und Ohren auftust, dass wir hören können. Ich bete, dass du Gottmomente schenkst, wo du dich Menschen vorstellst, wo du dich ihnen zeigst und ja, wo sie mehr noch in diese Beziehung reinwachsen dürfen, die du dir für uns vorgestellt hast. Danke dafür. Amen. Wenn wir in das Buch Hosea reinschauen, dann erfahren wir über den Propheten selber eigentlich nur ganz, ganz wenig. Also wir kennen den Namen von seinem Papa, Beeri, wir kennen den Namen seiner Frau, Gomer, wir kennen die Namen seiner drei Kinder und wir wissen, dass er im Nordreich Israel unterwegs war. Aber wir wissen nicht, was sein Beruf war, wir wissen nichts über seine Berufung als Prophet und wir wissen nicht mal, wo er eigentlich gewohnt hat. Das Buch Hosea beginnt mit einem Reden Gottes zu ihm. In Hosea 1, Vers 2 heißt es, als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Krasser Vers irgendwie. Wir lassen mal kurz den ersten Teil weg, konzentrieren uns erst auf den zweiten, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Was bedeutet das konkret? Hosea wirft dem Volk Israel immer wieder drei Hauptsünden vor. Das erste ist Götzendienst. Sie haben fremde Götter verehrt. Sie haben Heiligtümer für fremde Götter in ihrem Land aufgestellt und haben gegen das erste Gebot, was Gott ihnen gegeben hat, verstoßen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite ist das Königtum. Das Israel folgt einem König, der bewusst Böses und Lüge fördert. Und das sind Dinge, gegen die Gott sich explizit ausgesprochen hat. Und das dritte, das sind Koalitionen mit ausländischen Mächten, die meist auch die Übernahme von deren Göttern irgendwie beinhaltet hat. Israel setzt sein Vertrauen auf fremde Nationen und nicht mehr auf Gott. Und aufgrund dieser Sünden und des Unwillens des Volkes umzukehren, ist dieses Buch auch gefüllt mit Gerichtsandrohungen Gottes. In Hosea 10 heißt es zum Beispiel, ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen, weil du auf deinen Weg vertraut hast, auf die Menge deiner Helden, so wird sich Kriegslärm erheben gegen deine Stämme und alle deine Festungen werden verwüstet. Und was sagt Gott jetzt zu Hosea? Er sagt, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder mit ihr. Warum? Weil das genau das ist, was mein Volk tut. Sie sind mir untreu, sie haben den Bund mit mir gebrochen. Und Hosea tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Er heiratet Gomer, zeugt 3 Kinder mit ihr. Und besonders ins Auge fallen die Namen von der Tochter und von dem zweiten Sohn. Die Tochter heißt Loruhama, was heißt ohne Erbarmen. Und Gott begründet, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg. Und der zweite Sohn heißt Lo-Ami, was heißt nicht mein Volk. Und Gott sagt, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Israel hat den Bund mit Gott gebrochen. Darum geht es in diesem Buch Hosea. Wir haben auf der einen Seite Hosea und auf der anderen Seite Gott. Wir haben auf der Seite seine Frau und auf der anderen Seite das Volk Israel. Wir haben hier diesen Ehebruch und auf der Seite die Sünden des Volkes, diesen Bundesbruch des Volkes. Und wir haben hier die Kinder, die aus dieser Ehe entstanden sind. Und hier Gottes Reaktion auf die Sünden des Volkes, kein Erbarmen und nicht mein Volk. Und Gott möchte durch dieses lebensechte Bild von Hosea und seiner Frau zu seinem Volk sprechen. Er möchte ihn vor Augen führen, was eigentlich gerade schiefläuft hier. Und weil wir in diesem Buch so viel über die Sünde und auch Gottes Reaktion darauf lesen, möchte ich am Anfang ganz kurz noch auf diesen Begriff eingehen. Da könnte man, glaube ich, 10 Predigten drüber halten, aber ich halte mich kurz. Wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann denkst du bei Sünde als allererstes so an moralische Verstöße. Dinge, die man halt nicht tut. Wenn wir uns aber die hebräischen Hauptbegriffe für dieses Wort anschauen, was wir im Deutschen als Sünde übersetzen, dann entdecken wir, dass die sich alle irgendwie auf das Zusammenleben in einer Gemeinschaft beziehen. Und demnach ist Sünde im hebräischen Sinne immer irgendwie eine Gefährdung, eine Störung oder ein Bruch von Beziehung. Das sehen wir schon ganz am Anfang bei Adam und Eva. Sie haben in der direkten Gegenwart Gottes gelebt, sind mit ihm spazieren gegangen, hatten Gemeinschaft mit ihm. Und als sie von dieser verbotenen Frucht gegessen hatten, hatte das zur Folge, dass sie die Gegenwart Gottes verlassen mussten. Und die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist zerbrochen. Warum? Weil Adam und Eva diese Freiheit, die Gott ihnen geschenkt hatte, dazu missbraucht haben, sich gegen ihn zu stellen. Dieser Wunsch, hey, wir wollen Gott gleich sein, hat eigentlich ausgedrückt, wir wollen Gott in unserem eigenen Leben sein. Wir wollen es selber machen, wir entscheiden selber und wir können es ohne dich. Und diese Rebellion gegen Gott führt zum Beziehungsbruch. Das Essen der Frucht, der Ungehorsam, war schließlich eigentlich Folge dieses Denkens. Folge von Misstrauen und Rebellion gegenüber Gott. Und Sünde ist so gesehen wie ein Symptom, eine Folge von diesem Denken. Wenn wir Gott misstrauen und sagen, hey, ich kann es ohne dich, ich bin mein eigener Gott, dann können wir dementsprechend nicht nah an ihm dran sein. Ich verdeutliche euch das nochmal mit einem kleinen Beispiel, ich glaube, dann wird es noch klarer. Stellt euch eine ganz fiktive Person vor, die Steuern hinterzieht. Was tut sie damit? Sie betrügt eigentlich den Staat. Wer ist der Staat? Das seid ihr, bin ich. Und diese Person betrügt eigentlich die Menschen in ihrem Umfeld. Und ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, dass das moralisch irgendwie verwerflich ist. Aber wenn wir diese Steuerhinterziehung jetzt als ein Symptom sehen, entdecken wir, welche Gedanken vielleicht eigentlich dahinter stecken. Vielleicht hatte diese Person noch nie eine Beziehung zu Gott. Oder sie hat Gott in diesem Bereich noch nie als ihren Versorger kennengelernt und hat deswegen das Gefühl, hey, ich muss mich jetzt da selber drum kümmern, muss irgendwie schauen, dass ich finanziell zurechtkomme und ich treffe meine eigenen Entscheidungen in diesem Bereich. Und ganz oft gehen diese Entscheidungen dann in eine Richtung, die Gott sich so nicht gedacht hat und die Beziehung zwischen dieser Person und Gott zerbricht. Sünde hat auf irgendeine Art und Weise immer negative Folgen für unsere Beziehung zu Gott, für unsere Beziehung zu den Mitmenschen und auch für uns selber. Weißt du, was Gott jetzt im Hosea-Buch sagt, was der Ursprung ihrer Sünden ist, was dazu geführt hat, zu diesen Sünden? Gott sagt, das ist mangelnde Gotteserkenntnis. Mangelnde Gotteserkenntnis. Er spricht durch Hosea zu seinem Volk: Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Und wir lesen an ganz, ganz vielen Stellen im Hosea von dieser mangelnden Gotteserkenntnis. Gott sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und es ist deswegen auch hier nochmal spannend, sich den hebräischen Begriff für Erkenntnis anzuschauen, weil wir dann viel besser verstehen können, was Gott sich eigentlich wünscht. Das hebräische Wort für Erkenntnis ist Yada. Und dieses hebräische Erkennen meint nicht nur so ein reines Kopfwissen auf intellektueller Ebene, wie wir Deutschen das oft so deuten würden, sondern es meint ein Erkennen, bei dem der ganze Mensch betroffen ist. Sitz dieser Erkenntnis ist das Herz. Und diese Erkenntnis entsteht aus dem ständigen und vertrauten Umgang mit dem Gegenüber. Es ist keine Sache des Wissens, sondern eine Sache der Beziehung. In 1. Mose 4, Vers 1 lesen wir, dass Adam seine Frau Eva erkannte und sie wurde schwanger. Also ja, da wird hier im Sinne von Geschlechtsverkehr verwendet, etwas sehr Nahes und Intimes. Erkenntnis hat im hebräischen Kontext mit Beziehung und Nähe zu tun. Der Wunsch Gottes nach Gottes Erkenntnis ist sein Wunsch nach Beziehung. Gott wünscht sich tiefe Beziehungen zu uns Menschen. In Hosea 2, Vers 21 und 22 sagt Gott zu seinem Volk: Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Gott sehnt sich nach einem neuen Bund mit seinem Volk. Er spricht von Verlobung. Er strebt etwas an, das bleibt etwas Dauerhaftes. Und welche Beziehung könnte enger und vertrauter sein als eine Ehebeziehung? Das ist das, was Gott sich eigentlich wünscht. Und im Rahmen dieser Beziehung lernt sein Volk ihn wieder kennen. Hosea 6, Vers 6. Dann an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Jesus wiederholt diesen Vers im Neuen Testament. Das verstärkt für mich nochmals seine Bedeutung. Was sagt er eigentlich aus? Es sagt aus, hey, mehr als dein nach außen hin korrektes Verhalten, mehr als Wiedergutmachung durch irgendwas, wünsche ich mir ein weiches Herz. Ein Herz, das sich ausstreckt nach dieser Beziehung zu mir. Ein Herz, das sich danach ausstreckt, mich zu kennen. Ein Herz, das mir vertraut. In Jesaja lesen wir einen ähnlichen Vers, der mein Herz immer wieder berührt. Da heißt es: Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Sein Herz fern von mir hält. Gott sehnt sich aus tiefstem Herzen nach tiefer und inniger Beziehung zu dir. Und er möchte Anteil haben an dem, was dich wirklich, wirklich bewegt. Herr wünscht sich Echtheit, weil nur da, wo wir alle Masken fallen lassen, diese tiefe Beziehung wirklich möglich ist. Vor welchen Menschen trägst du Jogginghose? Wer trägt überhaupt Jogginghose? Also ich trage Jogginghose vor meiner Familie und vor meinen besten Freunden. Also Menschen, die mich gut kennen, die ich gut kenne, wo ich weiß, die mögen mich, egal was ich anhab. Und Jogginghose ist ja auch ganz oft so ein Ausdruck unserer Stimmung. Also wenn wir krank sind, wenn wir traurig sind, wenn wir so einen faulen Tag haben, wenn wir einfach entspannen wollen, dann tragen wir Jogginghose, oder? Und wenn wir dann wieder rausgehen oder Besuch kommt, dann schlüpfen wir wieder in die ordentliche Hose. Also so ist es bei mir. Ich weiß, die Mode ändert sich, aber ich bin noch so geprägt. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen will, ist: Traust du dich in Jogginghose vor Gott? Ist deine Beziehung zu ihm so eng und so nah, so vertraut, dass du dich in der Seelenjogginghose vor Gott traust? Herr wünscht sich, dass du dein Herz nicht fern von ihm hältst. Er wünscht sich, dass du nicht vorher noch schnell in die Jeans reinschlüpfst. Weil nur so diese tiefe und innige Beziehung möglich ist, die er sich eigentlich gedacht hat. Ein kurzes Zwischenfazit. Gott trägt Hosea auf, eine hurerische Frau zu heiraten, um sein Volk zu verdeutlichen, hey, ihr seid mir untreu, ihr habt den Bund mit mir gebrochen, ihr vertraut auf Götzen, auf den König und auf andere Nationen und es trennt euch von mir. Das liegt daran, dass ihr mich nicht kennt, weil mich zu kennen bedeutet, in Beziehung zu mir zu leben und danach sehne ich mich. An der Stelle möchte ich euch mit reinnehmen in die Frage, warum um alles in der Welt sehnt sich dieser große Gott nach Beziehung zu uns? Und wie hat er sich das eigentlich vorgestellt? Ich weiß, dass es sehr dichte Gedanken sind, aber ich lade euch ein, da nochmal mitzugehen, weil mich das selber so berührt hat. Wir haben am Anfang bei Adam und Eva schon gesehen, dass Gott sie eigentlich zu Beziehungen mit ihm erschaffen hat. Aber wir wollen da noch tiefer einsteigen und fangen bei Gott selber an. Gott ist einer und doch drei. Er ist drei und doch einer. Diese Trinitätslehre, die fordert unseren Verstand sehr heraus. Und da könnte man verzweifeln, weil man es einfach nicht so richtig verstehen kann. Aber wir wissen, okay, Gott ist irgendwie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und alle drei sind Gott. Und was sagt die Bibel jetzt über das Wesen Gottes? 1. Johannes 4, Vers 16, da heißt es, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Vor Beginn der Welt hat schon dieser Gott, dieser dreieinige Gott existiert, dessen Wesen Liebe ist. Eine Liebe, die von sich selber wegschaut und den anderen im Zentrum hat. Eine Liebe, die gibt und nicht fordert. Eine Liebe, die den anderen um seiner selbst willen liebt und nicht, weil sie irgendwas davon hat. Timothy Keller schreibt in einem seiner Bücher dazu Folgendes. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist drehen sich jeder um den anderen. Sie verehren die jeweils anderen und dienen ihnen. Und weil Vater, Sohn und Heiliger Geist einander diese, einander verherrlichende Liebe geben, ist Gott unendlich und zutiefst glücklich. Wir lesen in der Bibel immer wieder von dieser sich gegenseitig verherrlichenden Liebe. Bei der Taufe von Jesus, da spricht Gott über seinen Sohn aus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wenn wir das mal verbildlichen wollen, können wir uns das so vorstellen. Wir haben hier den Vater, den Sohn, und den Heiligen Geist. Der Vater dreht sich um den Heiligen Geist und um den Sohn. Der Sohn dreht sich um den Vater und um den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist dreht sich um den Vater und um den Sohn. Und Timothy Keller beschreibt das Ganze so ein bisschen abstrakt als Tanz. Es handelt sich um was Dynamisches, da ist Bewegung drin, deswegen nennt er es Tanz. Wenn jeder sich nur um sich selber drehen würde, dann würde es irgendwie etwas Statisches bleiben. Und er schreibt, wie wir es gerade gelesen haben, dass Gott aufgrund dieser sich gegenseitig verherrlichenden Liebe vollkommen glücklich ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die erste Verliebtheitsphase, wo man so alles für den anderen gibt und sich völlig hingibt, nach dem strebt, was dem anderen gut tut, niemals schlecht über den anderen denken oder reden würde und das Hoch an Kreativität erlebt, wie man dem anderen seine Liebe zum Ausdruck bringen könnte. Das ist hingebungsvolle Liebe, die den anderen im Zentrum hat. Und nach dieser Liebe streben wir Menschen, weil sie das Glücklichste und Erfüllendste ist, was wir kennen. Und Gott lebt genau in dieser Liebe. Die Frage ist jetzt, warum erschafft ein Gott, der bereits in vollkommener Liebe lebt, Menschen? Wenn wir von einem Gott ausgehen würden, dann würde man es vielleicht noch verstehen, könnte man sagen, okay, der braucht jemanden, der ihn jetzt liebt und verehrt und ihm dient. Timothy Keller schreibt da nochmal dazu, aber der dreieinige Gott hatte dies ja bereits Und die Liebe, die er in sich selber empfing, war viel reiner und stärker als das, was wir Menschen ihm je bieten könnten. Warum hat er uns trotzdem erschaffen? Es gibt nur eine Antwort. Offenbar hat er uns nicht erschaffen, um Freude zu bekommen, sondern um Freude zu geben. Offenbar hat er uns nicht erschaffen, um Freude zu bekommen, sondern um Freude zu geben. Das ist krass, oder? Mich hat dieser Gedanke sehr tief bewegt. Gott erschafft uns Menschen nicht, weil er irgendwas davon hat, sondern weil er uns Freude schenken möchte. Gott erschafft uns Menschen, damit wir Anteil an dieser Liebesbeziehung haben können. Er lädt uns ein in diesen Tanz, bei dem sich jeder um den anderen dreht und jeder um seiner selbst willen geliebt wird. Liebe ist Gottes Wesen. Ich lege ihn mal dahin. Und er hat uns erschaffen für diese Beziehung zu ihm. Und deswegen finden wir auch nur hier wirkliche Erfüllung. Wir finden Erfüllung da, wo wir diese Einladung Gottes in diese Liebesbeziehung annehmen. Wir finden Erfüllung da, wo wir glauben und annehmen, dass Gott uns wirklich liebt. Wir finden Erfüllung da, wo wir anfangen, von uns selber wegzuschauen und auf Gott zu schauen. Wir finden Erfüllung da, wo wir ihn sehen, Zeit mit ihm verbringen und ihn wirklich kennenlernen. Wir finden Erfüllung da, wo wir anfangen, Gott aufgrund seines Wesens zu lieben, zu verherrlichen und zu ehren. Nicht, weil uns das irgendjemand sagt oder weil es halt in der Bibel steht, sondern weil wir ihn kennengelernt haben. Die Erfüllung, nach der du dich sehnst, die findest du allein bei Gott in dieser Beziehung. Ich habe das mal richtig krass erlebt in der Corona-Zeit, im ersten großen Lockdown. Da haben mich so Fragen gequält wie, oh Gott, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was darf ich nicht? Darf ich jetzt meine Mama mit meiner kleinen Tochter besuchen, obwohl es eigentlich verboten ist, aber du hast uns ja auch als Beziehungsmenschen erschaffen und warum hat meine Freundin jetzt die Freiheit, das zu tun und ich nicht? Und in dieser Zeit hat mir eine Freundin ein Buch empfohlen, in dem es genau um diese Thematik ging. Und mein persönliches Resümee dieses Buches war, hey, die entscheidende Frage ist nicht, was ist richtig und was ist falsch. Der entscheidende Punkt ist, bin ich nah an Jesus dran? Bin ich in dieser Beziehung und kenne ich ihn? Und alles andere fließt aus dieser Beziehung. In diesem Buch war seitenweise einfach nur beschrieben, wer und wie Jesus ist. Und das war so mein Moment von wirklich Gottes Erkenntnis, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Das hat so richtig was mit mir gemacht. Ich war wie neu verliebt in Jesus und alles hat sich um ihn gedreht und alles andere hat an Bedeutung verloren. Ich bin in der Zeit an einem Neubaugebiet vorbeigefahren, was mich sonst eigentlich eher neidisch gemacht hätte. Und ich konnte ehrlichen Herzens denken, ja, ihr habt ein neues Haus, aber ich habe Jesus. Und es war wirklich in dem Moment alles, was ich gebraucht habe. Ich war angekommen in dieser Liebesbeziehung. Ich habe mitgetanzt in diesem Tanz, zu dem Gott uns einlädt. Und rein mit dem Verstand klingt es jetzt irgendwie überhaupt nicht logisch, glücklich zu sein, wenn man sich um jemand anderen dreht, als um sich selber. Aber ich erinnere euch auch nochmal an diese Verliebtheitsphase, wo die Verliebten wirklich drin aufgehen, sich um die andere Person zu drehen. Und so wünscht Gott sich das auch für die Beziehung zu uns. So habe ich das erlebt in diesem Beispiel. Und ich weiß, das ist nicht rational erklärbar. Vielleicht denkt auch einer, okay, was spinnen die da vorne rum? Aber man muss es einfach selber erleben. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr es selber erlebt. Wenn wir mit Gott tanzen, dann schenkt er uns diese Momente, die alles verändern. Und es bleiben aber auch diese Situationen, wo wir nicht verstehen und die schwer sind und die uns herausfordern, in dieser Beziehung zu bleiben, die uns herausfordern, ihm weiter zu vertrauen, die uns herausfordern, ihm nicht den Rücken zu kehren und irgendwie das selber zu machen und eigene Entscheidungen zu treffen. Gott wünscht sich, dass wir ihn kennen und ihm vertrauen und gehorsam sind. Ganz oft denken wir, wir müssen es richtig machen, wir müssen Gott gehorsam sein und alles gut machen, damit wir mit Gott leben können. Aber eigentlich ist es andersrum. Wir leben mit Gott, wir leben in dieser Beziehung und daraus fließt Vertrauen und Gehorsam. Ich kenne diesen Zusammenhang zwischen Gehorsam, Vertrauen und Liebe auch aus der Beziehung zu meiner kleinen Tochter. Die hatte mal Schnupfen und Ohrenschmerzen richtig arg. Ich glaube, da war sie so 3. Und dann sind wir zum Kinderarzt gegangen. Und der hat gesagt, okay, sie muss 3-mal am Tag Nasenspray nehmen. Das war aber ein Riesenproblem für uns, weil sie hat sich wirklich mit Händen und Füßen gegen diesen Nasenspray gewehrt. Und ich habe mir so oft gedacht, oh, Kind, check doch jetzt einfach, dass ich es gut mit dir meine, dass du diesen Nasenspray brauchst, damit dein Trommelfell nicht platzt. Und bitte nimm's einfach, weil ich deine Mama bin, weil du mich kennst und weißt, dass ich dich lieb habe und mach's jetzt einfach. Ist natürlich bei einem 3-jährigen Kind schwierig, die begreift es nicht, aber ich glaube, dass es Gott ganz oft genauso mit uns geht. Hey, er wünscht sich, dass wenn er sagt, lass dich nicht auf diesen Mann oder auf diese Frau ein, dass wir ihn kennen und ihm vertrauen und wissen, dass er das nicht sagt, um uns zu ärgern oder uns die Ehe zu verweigern oder irgendwas, sondern dass er es sagt, weil er uns liebt. Er wünscht sich, dass wir ihm so vertrauen können, dass wir diese Person loslassen können, auch wenn es weh tut. Das tut weh. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Aber Nasenspray ist für ein Kind sicher auch nicht angenehm. Aber Nasenspray ist besser als ein geplatztes Trommelfell. Und eine Zeit lang Liebeskummer ist besser als eine lebenslang unglückliche Ehe. Herr wünscht sich, dass wenn er sagt, vergib diese Person, dass du ihn kennst und ihm vertraust und weißt, dass er es sagt, weil er es gut mit dir meint. Weil er weiß, dass es dich innerlich kaputt macht und zerfrisst, wenn du an dem festhältst, wo andere Menschen in deinem Leben schuldig geworden sind. Herr, und er wünscht sich, dass wenn er sagt, schau die Serie nicht mehr, tu dir nicht gut, dass du ihn kennst und ihm vertraust, uns lässt. Hey, wenn wir ihm gehorsam sind, dann drücken wir ihn damit aus, ich habe deine Liebe zu mir erkannt. Ich bin angekommen in dieser Beziehung, die du dir für mich gedacht hast. Ich kenne dich und ich vertraue dir. Ich drehe mich um dich und deswegen tue ich, was du sagst, auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt. Ich bleibe in dieser Beziehung zu dir. Und mach mich nicht wieder selber zum Gott. Ich will dir gefallen, dem, der mich so sehr liebt. Was passiert, wenn es uns genau daran mangelt, an dieser Gotteserkenntnis, an dieser Beziehung, an diesem Vertrauen? Das sehen wir am Volk Israel. Sie haben sich von Gott abgewandt und an anderen Orten nach Erfüllung gesucht. Bei uns heißt es nicht mehr Götzenkönig und andere Nationen. Bei uns heißt es vielleicht Geld, Besitz, Reichtum, Karriere, Kontrolle, Menschen, Essen, Sport, Party, Alkohol. Die Liste ist lang. Ich verlasse diese Beziehung zu Gott und suche an anderen Orten Ersatz. Ich merke aber, dass dieser Ersatz immer nur ein Abklatsch von dem ist, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Dass dieser Ersatz immer nur eine Blase ist, die platzt. Dass dieser Ersatz immer wieder enttäuscht und die Suche weitergeht und weitergeht und weitergeht. Das Suchen nach Vollkommenheit und Erfüllung an anderen Orten als bei Gott führt mich immer weg von ihm. Ist ja auch logisch. Ich verlasse diese Beziehung und setze mein Vertrauen auf andere Dinge. Ich verlasse diesen Tanz und die Beziehung zerbricht. Und das sehen wir im Hosea-Buch. Die Beziehung des Volkes Israel ist zerbrochen. Und das eigentlich Erstaunliche ist jetzt, dass Gott trotzdem um sein Volk wirbt. Er steht neben seinem Volk, weiß um all das und er liebt so sehr. Hey, er ist verzweifelt, weil sein Volk anderen Göttern hinterherrennt. Er hat sich das einfach anders gedacht. Er hat sie doch für die Beziehung zu sich erschaffen. Und um diese Liebe zu seinem Volk zum Ausdruck zu bringen, sagt er zu Hosea, geh, nimm deine hurerische Frau zurück und liebe sie. Er sagt nicht, geh und nimm deine hurerische Frau zurück und ja, nach allem, was passiert ist, duldest sie halt wenigstens. Nee, er sagt, nimm sie zurück und liebe sie, so wie ich mein Volk lieb. Wisst ihr, Gottes Liebe, das ist keine abstrakte Liebe. Das ist Liebe, wie wir sie kennen, wie wir sie fühlen, nur vollkommen und rein. Wir lesen in der Bibel davon, dass Gott selber sich als eifersüchtiger Gott beschreibt. Hey, da wo du Menschen oder Dinge in deinem Leben mehr Liebe schenkst als ihm, da ist er eifersüchtig. Gott hat Gefühle. Gott ist keine Maschine. Er ist eifersüchtig. Anders übersetzt können wir auch sagen, leidenschaftlich liebend. Und genau das sehen wir hier in diesem Hosea-Buch. Er ist verzweifelt, dass sein Volk anderen Göttern hinterherrennt. Und er ist wütend darüber. Er ist wütend über Sünde. Er ist wütend über die fatalen Folgen von Sünde. Er ist wütend über die Trennung von seinen Menschen. Er ist wütend vor Eifersucht. Ich weiß nicht, ob du schon mal eifersüchtig warst. Ich kenne so eine Phase in meinem Leben, die war ganz eng verknüpft mit Wut. Und Gott spricht voller Zorn, Gericht und Zerstörung über Israel aus. Und gleichzeitig lesen wir Worte des Mitleids und des Erbarmens. Achtet beim nächsten Ausschnitt mal drauf, in welcher emotionalen Spannung sich Gott befindet. Er sagt, wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte, der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen. Und da, wo es heißt, kein Erbarmen und nicht mein Volk, sagt Gott in Hosea 2, Vers 25, und ich will sie mir säen im Land, und ich will mich über die Lo-Ruhama erbarmen, und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk, und er wird sagen, mein Gott. Gott befindet sich wirklich in so einer emotionalen Zerrissenheit. Er empfindet Wut, Zorn, Eifersucht, Liebe und Mitleid gleichzeitig. Er ist ein Gott des Erbarmens und des Neuanfangs, der um sein Volk wirbt. Achte beim nächsten Vers mal auf die Wortwahl Gottes. Darum siehe, ich werde sie, die Hure Israel, locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein, man könnte auch sagen, und dort wird sie mein Werben erhören, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Das klingt schon so ein bisschen nach Verliebtsein, oder? Nach viel Hormonen, locken, in die Wüste führen, zu Herzen reden, willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend, werben, erhören. Könnte vielleicht schon ein bisschen anzüglich klingen in unseren Ohren. Und jetzt stell dir mal vor, so spricht Gott zu seinem Volk. Mit diesen Worten wirbt Gott um sein Volk. Mit dieser Leidenschaft wirbt Gott um dich. Hey, er hat ein Date arrangiert. Du bist heute hier, er ist da. Er wirbt um dich und um dein Herz. Und er sehnt sich nach wirklich tiefer Beziehung zu dir. Am Ende hat Gott seinen Sohn dafür gegeben, dass diese Beziehung überhaupt möglich ist. Er hat sein Kostbarstes gegeben. So viel bist du ihm wert. Das ist der größte Liebesbeweis, den es überhaupt gibt. Der Tod Jesu und seine Auferstehung haben die Sünde ein für alle Mal ausgeräumt. Wenn wir das glauben und annehmen, wenn wir um Vergebung bitten und Jesus der Herr in unserem Leben ist, dann trennt uns nichts mehr von dieser Liebe und von dieser Beziehung zu Gott. Sein Werben um dich ging so weit, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Ich habe dieses Werben Gottes in der Predigtvorbereitung ganz persönlich erlebt. Ich habe erlebt, wie er um mein Herz und um die Beziehung zu mir geworben hat. Und da möchte ich euch zum Schluss noch kurz mit reinnehmen. Er hat am Anfang des Jahres schon zu mir gesagt, ich soll mich mit dem Hosea-Buch beschäftigen, bis er in die Tiefe meines Herzens gesprochen hat. Und ich habe das Buch gelesen und ja, vieles nicht verstanden, viele Zusammenhänge nicht verstanden, aber ich habe diesen Gott gesehen, der fühlt, der zerrissen ist, der eifersüchtig ist, der so sehr um die Beziehung zu seinem Volk kämpft, so sehr um sein Volk wirbt, es liebt, gnädig und barmherzig zu sein. Und dann hatte ich während der Vorbereitungszeit einen Donnerstagvormittag frei. Da war meine Tochter im Kindergarten und mein Sohn bei meiner Mama. Und ich habe ein Buch aus dem Regal gezogen, das da schon seit Monaten stand. Das hat mir meine beste Freundin empfohlen. Das war das Buch von Timothy Keller. Und ich habe dieses Kapitel gelesen, wo er von diesem Tanz schreibt. Und davon, dass er uns ja, erschaffen hat, um uns Freude zu schenken. Dass er uns erschaffen hat, damit wir Anteil haben können an dieser Beziehung, an diesem Glücklichsein. Und das hat mich schon tief bewegt. Und dann habe ich mich in dem Moment an den Dynamis-Abend hier im Gospelhaus 2022 erinnert. Da hat die Carrie für mich gebetet. Und sie hat gesagt, sie hat ein Bild. Sie sieht, wie der Heilige Geist um mich herum tanzt und mir ein Liebeslied singt. Und das war irgendwie in diesem Moment, wo sie mir das gesagt hat, war so irgendwie abstrakt und ich konnte es nicht fassen. Vielleicht klingt es auch in deinen Ohren völlig verrückt. Aber an diesem Morgen, wo ich da saß, habe ich mich an dieses Bild erinnert, dass der Heilige Geist um mich herum tanzt. Und es war, wie wenn Gott zu mir persönlich sagen würde, hey Alex, du bist gemeint. Dich habe ich gemeint. Ich werbe auch um dein Herz und dich möchte ich in diese Liebesbeziehung einladen. So kostbar bist du mir, dass ich das über ein Jahr lang vorbereitet habe. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Moment hattest oder noch nicht, aber ja, ich möchte dich ermutigen, wirklich nach diesem Gott zu suchen, der persönlich um unser Herz und um die Beziehung zu ihm wirbt. Dieser Gott, der im Neuen Testament schon dasteht, mit offenen Armen und auf seinen Sohn wartet, der wirbt auch im Alten Testament schon um sein Volk. Der kämpft um die Beziehung zu seinen Menschen. Der schickt Propheten, um sie zur Umkehr zu bewegen. Und er gibt seinen Sohn für dich. Sein Werben hört nicht auf. Er wirbt um dich und um dein Herz, heute Morgen und immer. Herr, du bist ihm kostbar. Er sehnt sich nach tiefer Beziehung zu dir. Dafür hat er dich erschaffen. Und er wartet mit offenen Armen auf dich, wie dieser liebende Vater. Er lädt dich ein in diesen Tanz. Er lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Und er lädt dich ein, Erfüllung, Frieden und Freude in seiner Gegenwart zu finden. Die Frage ist, hörst du ihn? Willst du ihn hören? Und die zweite Frage ist, was ist deine Antwort darauf? Wir gehen jetzt nochmal in ein Lied und ich lade dich ein, es wirklich als deine Zeit mit Gott zu nehmen. Vielleicht zum ersten Mal zu sagen, okay Gott, wenn es dich gibt, spreche ihm am Herz, ich möchte dich hören. Vielleicht einfach still zu sein. Oder dieses Lied ganz bewusst als Antwort auf sein Werben um dich mitzusingen. Deine eigenen Worte vielleicht zu formulieren. Aber lass es deine Zeit mit Gott sein.